Deutschlandfunk zur Diskussion.
Am Mikrofon begrüßt Sie Thilo Kössler. Einen schönen guten Abend. Die furchtbaren Bilder aus Butscha bewegen die Weltöffentlichkeit. Sie stehen für einen Krieg, der offenbar jedes Maß verloren hat. Es ist ein Krieg, der die europäische Nachkriegsordnung zum Einsturz gebracht hat und die Weltordnung möglicherweise nachhaltig erschüttert. Er erschüttert aber auch das Selbstbild jener, die von außen auf diese Katastrophe blicken und sich dennoch fragen müssen, welches Maß an Verantwortung tragen wir, was ist jetzt zu tun, was müssen wir anders machen. Das gilt auch für die deutsche Politik, die in der Kritik steht, weil sie sich mit Blick auf Wladimir Putin von Fehleinschätzungen leiten ließ, wie auch der Bundespräsident jetzt eingestand, über Jahrzehnte zu Russland freundlich, erscheint sie jetzt inmitten des russischen Krieges in der Ukraine vielen als zu unentschlossen, zu zögerlich, zu selbstbezogen. Das ist unser Thema, der Krieg gegen die Ukraine und die deutsche Außenpolitik. Wir haben Gäste eingeladen, die aus ganz unterschiedlichen Perspektiven Stellung nehmen werden. Zugeschaltet aus Paris ist uns Hélène Miard de la Croix. Sie ist Professorin für deutsche Zeitgeschichte an der Universität Sorbonne. Einen schönen guten Abend an die Seine.
Guten Abend.
Hier im Studio in Berlin begrüße ich Ralf Füchs. Er ist Leiter des Zentrums Liberale Moderne, einem Think Tank, der sich mit der Krise der Demokratien und der liberalen, offenen Gesellschaften beschäftigt. Ralf Füchs war es dieser Tage in Kiew. Guten Abend, Herr Füchs.
Guten Abend, Herr Kössler.
Kerstin Münstermann ist uns zugeschaltet. Sie ist Leiterin des Berliner Parlamentsbüros der Rheinischen Post. Schön, dass Sie dabei sind, Frau Münstermann.
Guten Abend.
Und Janis Kluge ist hier im Studio, Russland-Experte der Stiftung Wissenschaft und Politik. Auch das ein Think Tank, der sich aus wissenschaftlicher Sicht mit Politikberatung beschäftigt. Ich bedanke mich schon mal bei Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben für uns bis 20 Uhr. Vielleicht versuchen wir zu Beginn ganz knapp zu umreißen, worüber wir reden wollen. Herr Kluge, die Bilder aus Butscha stehen für eine Grausamkeit, die sprachlos macht. Folgt dieser Krieg Putins einem Muster?
Ja, guten Abend auch von meiner Seite. Ich glaube, man muss sagen, dass der Krieg schon einem Muster folgt. Also wenn wir die bisherigen Kriege Putins anschauen, in Tschetschenien, in Georgien, in Syrien, zum Teil auch in der Ukraine, dann ist es klar, dass Zivilisten, dass Opfer unter den Zivilisten nicht nur in Kauf genommen wurden, sondern als es auch ein probates militärisches Mittel war, eben gegen Zivilbevölkerung vorzugehen. Und das ist bekannt. Was neu ist, ist die Dimension, denke ich. Also die Dimension dieses Krieges, die Dimension der Todeszahlen, das betrifft wirklich Putins bisherige Kriege bei weitem.
Frau Miard de la Croix in Paris, ist die Realität dieses Krieges Teil einer kollektiven Fehleinschätzung über Wladimir Putin, über seine Motive, über seine Ziele, aber auch über seine Skrupellosigkeit?
Ja, ich glaube, der Westen hat sich gemeinsam getäuscht und es liegt vor allem an unserem Wertesystem und an unserer Überzeugung, dass unser System besser und erstrebenswert ist. Also gemeinsam haben wir, glaube ich, geglaubt an die Fähigkeit einer demokratischen Modernisierung Russlands. Dann hat es aber auch eine jeweils unterschiedliche bilaterale Beziehung gegeben und vor allem einen unterschiedlichen Abhängigkeitsgrad. Und da fangen die Probleme an, wo wir sind, nämlich wo Solidarität und gemeinsame Entscheidungen der Europäer auf der Tagesordnung sind.
Mhm. Herr Füchs, Bundespräsident Steinmeier hat Fehler eingeräumt dieser Tage und Fehleinschätzungen. Man habe Putins Russland nicht einbinden können in eine europäische Ordnung, hat er gesagt. Ist das erst der Auftakt zu einer kritischen Aufarbeitung der deutschen Russlandpolitik?
Ich denke, ja. Also wir müssen uns schon etwas gründlicher mit diesen Fehleinschätzungen befassen, die auch unser eigenes Weltbild betreffen. Also ich glaube, die deutsche Außenpolitik, nicht nur gegenüber Russland, war sehr stark noch von den 90er Jahren geprägt. Ja, die Vorstellung einer demokratischen Konvergenz weltweit. Es gibt keine Gegner mehr. Und alle Konflikte lassen sich mit Dialog, Diplomatie und Geld lösen. Und das ist eigentlich schon längst von der Wirklichkeit überrannt worden, dass wir in einem neuen Systemkonflikt sind. Und Russland trägt diese Auseinandersetzung mit dem liberalen Westen jetzt auf brutale Weise aus. Das geht nicht nur um die Ukraine.
Mhm. Frau Münstermann, muss es mit Blick auf Russland, also mit Blick auf die Ukraine, gewissermaßen zu einer Generalrevision der deutschen Außenpolitik kommen?
Ja, nicht nur der deutschen Außenpolitik. Ich glaube, der 24. Februar 2022 wird ganz, ganz vieles ändern, wird das Land verändern. Der Bundeskanzler hat nicht umsonst von einer Zeitenwende gesprochen. Und die wird kommen im Hinblick auf, ich glaube, fast alle Politikfelder.
Die Rede ist nicht nur von einer Zeitenwende. Danke für das Stichwort, Frau Münstermann. Die Rede ist jetzt nach Butscha natürlich auch von einer wachsenden moralischen Zwangslage für die EU, für die NATO, den gesamten Westen. Und die Rede ist von einem wachsenden Handlungsdruck. In Brüssel hat die EU-Kommission das 5. Sanktionspaket geschnürt. Die NATO berät seit heute Abend über Waffenlieferungen, über die Stärkung der Ostflanke des Bündnisses. Und doch klagt Volodymyr Zelensky, der ukrainische Staatschef, das ist alles zu wenig, das ist alles zu langsam, Herr Füchs. Sie waren gerade in Kiew. Wie groß oder wie sehr ist das Ausdruck einer Bitterkeit, einer Ungeduld, auch einer Verzweiflung?
Ja, das trifft so zu. Natürlich sehen die informierten Kreise in Kiew, also Politikerinnen und Journalisten, Intellektuelle, dass Deutschland gemessen an seiner Politik der letzten 20 Jahre sich in den letzten Wochen enorm bewegt hat. Ja, was Waffenlieferungen angeht, was die Bereitschaft zu harten Wirtschaftssanktionen gegen Russland betrifft, auch sozusagen ein neuer Realismus in der deutschen Politik. Aber der vorherrschende Eindruck ist eben doch, zu langsam, zu wenig, zu halbherzig. Und es gibt schon, nicht nur in der Ukraine, es trifft, glaube ich, auch auf ganz Mittelosteuropa zu, also baltischen Länder oder Polen, doch zunehmend Zweifel an der Verlässlichkeit Deutschlands als europäische Führungsnation. Ich glaube, das ist bei uns noch gar nicht richtig angekommen.
Wir werden darüber noch sprechen, Herr Kluge. Passiert aber tatsächlich zu wenig, militärisch, sicherheitspolitisch und mit Blick auf die Sanktionen?
Ich glaube, es sind zwei Fragen damit verbunden. Das eine ist natürlich immer eine Frage, die man aus Sicht eines Experten beurteilen kann, wo man sagen kann, dieses Instrument hätte diese Wirkung und diese Kosten. Dann kommt aber immer diese zweite Frage, das Werturteil. Wie viel Kosten ist denn gerechtfertigt? Und ich glaube, dass dieses Urteil an der Stelle eben davon abhängt, mit welcher Perspektive man auf diesen Krieg schaut. Und ich glaube, dass es am sinnvollsten ist, aus einer historischen Perspektive zu sehen. Also wenn ich jetzt auch als Bürger und nicht nur als Experte über diesen Krieg nachdenke und Deutschlands Rolle jetzt bei der Unterstützung der Ukraine, dann würde ich mir wünschen, dass wir alles tun, was vertretbar ist und möglich ist und nicht nur das tun, wo wir das Gefühl haben, dass das Kosten-Nutzen-Verhältnis für uns in Ordnung ist.
Ein wichtiger Punkt. Vielleicht bleiben wir gleich bei einem Beispiel, bei den Sanktionen, die Putin isolieren, ja in die Knie zwingen sollen. Der effektivste Schritt, heißt es, wäre ein schnelles, ein komplettes Embargo der Öl- und Gaslieferungen. Frau Münstermann, Sie gehören zu jenen, die Verständnis haben für die Position des Bundeskanzlers, aber auch von Robert Beck, des Wirtschaftsministers, die sagen, so einfach geht das nicht. Warum?
Nun, den Druck, den die beiden haben, möchte man nicht teilen. Die Bilder aus Butscha haben das alles noch mal verstärkt. Das sehe ich auch so. Aber die stehen natürlich unter dem Druck, auch zu schauen, was ist das Beste für ihr Land. Also das hat ja auch der Kanzler sozusagen den Schaden vom deutschen Volk abzuwenden. Und er macht es sich damit nicht leicht. Aber für ihn gibt es rote Linien. Die eine rote Linie ist, Deutschland und die NATO darf nicht Kriegspartei werden. Das sieht die Ukraine natürlich anders, das ist auch ganz klar. Und die zweite rote Linie ist Stand jetzt, würde ich sagen, ein sofortiges Gasembargo mit dem Argument, dass es mehr Schaden auch für die Unterstützung der Ukraine und vor allem auch für die EU anrichten würde, als dass es wirklich Nutzen bringe, dass Putin diesen Krieg beendet. Darüber kann man jetzt ganz arg streiten, aber ich glaube, seine Einschätzung ist politisch als deutscher Regierungschef durchaus gerechtfertigt.
Frau Meadelokra, für viele ist es einfach unerträglich, das Gefühl zu haben, dass wir mit dem vielen Geld, das der Westen allmonatlich nach Moskau überweist an die russischen Energiefirmen, dass man damit den Krieg mitfinanziert. Wie wird die Diskussion in Frankreich geführt?
Ja, die Diskussion konzentriert sich auf diese Frage des Boykotts, den Hahn zuzudrehen, die Importe einzustellen. Und es wird, also zugleich ist man sehr freundlich gegenüber Deutschland und im Sinne einer engen Solidarität in der Krise. Immerhin hört man schon einen etwas kritischen Ton gegenüber einer gewissen Zögerlichkeit. Man muss auch hier von Deutschland, also in Deutschland verstehen, dass das Interesse für Deutschland in Frankreich wegen der Bundestagswahlen letztes Jahr sehr groß war und dass viele Aspekte der Innenpolitik, aber auch eben der Außenpolitik thematisiert wurden. Und ohne jetzt Besserwisser sein zu wollen, seit Monaten dominiert in Frankreich das Unverständnis und ein Kopfschütteln über das große Gasgeschäft und den Bau der Ostsee-Pipeline, Nord Stream 2. Und damals, aber das ist das Interessante, hat man gesagt, wie konnte sich Deutschland so abhängig und erpressbar machen? Damals aber, noch letztes Jahr, bis vor zwei Monaten, dominiert eher die Vorstellung, Putin könnte den Hahn zudrehen und die Lieferungen stoppen. Das heißt, die Konstellation, die eingetreten ist, daran hat man nicht gedacht. Also insofern weiß man es nicht besser. Aber ich fürchte, dass von außen gesehen der Eindruck dominiert, dass Deutschland all die Jahre ein bisschen von der, ich will nicht sagen Illusion, aber Überzeugung gelebt hat, dass man mit Russland ein Auskommen finden kann, mit dem Argument der Privatwirtschaft, Nord Stream 2, eine private Angelegenheit etc. Und dass man sich sozusagen in die Hände seines Folterers gebracht hat. Und jetzt passt es nicht mehr mit dem Anspruch der deutschen Außenpolitik seit 1945, nämlich, dass die Menschenrechte und dass eine wertebasierte Außenpolitik überhaupt die Priorität hat.
Aber auf jeden Fall fühlt man sich in Frankreich, glaube ich, bestätigt mit Blick auf die eigene Atomkraftindustrie, oder?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und das ist leider so in der Diskussion, die wir in den letzten Monaten mit der europäischen Taxonomie hatten, wie schlimm oder wie nicht schlimm die Atomwirtschaft, die Atomkernkraft ist. Man fühlt sich leider so bestätigt, dass A, diese Kernkraft, Energiequelle nicht nur wenig CO2-Ausstöße macht, sondern auch uns gemeinsam eine gewisse Selbstständigkeit, Unabhängigkeit sichert, dass dieser auch in Frankreich erzeugte Strom auch Deutschland zusteht.
Herr Füchs, diese Debatte hat eine wirtschaftlich-technische Seite. Und sie hat eine moralische Seite. Was wäre denn so schlimm, wenn das Wachstum einbricht um 0,3-6% oder wie viel es
auch immer? Ich würde sagen, die Debatte hat auch eine hochpolitische Seite. Ich möchte gerne mal auf zwei Bemerkungen von Frau Münstermann reagieren, mit denen sie den Kanzler zitiert hat. Das eine ist, wir sind nicht Kriegspartei und wir dürfen es auch nicht werden. Ich halte das für eine Art Realitätsflucht, weil Putin der NATO längst den Krieg erklärt hat. Man muss nur die russischen Dokumente, die Verlautbarungen, die tägliche Propaganda im Fernsehen, aber auch den Vorschlag für eine neue europäische Sicherheitsordnung ernst nehmen. Ja, NATO-Osterweiterung muss revidiert werden, die amerikanischen Atomwaffen müssen raus aus Europa, im Grunde die Pax Americana durch eine Pax Russia ersetzen. Und wenn gesagt wird, der Kanzler oder die Bundesregierung muss vor allem das Wohl des deutschen Volkes im Auge haben, es geht um unsere Interessen auch in der Ukraine. Es geht nicht einfach um Solidarität mit der Ukraine, sondern es geht um unsere Sicherheit und es geht um die europäische Sicherheitsordnung und die Frage, ob wir bereit sind, dafür auch einen Preis zu zahlen, Putin jetzt zu stoppen, bevor er noch mehr Unheil anrichten kann in Europa. Zu glauben, er würde in der Ukraine Halt machen, ist auch wieder eine neue Realitätstäuschung. Genauso wie dieses Gerede, man müsste ihm einen gesichtswahrenden Ausweg ermöglichen, das ist nur eine Fortsetzung der alten Beschwichtigungspolitik.
Frau Münstermann, Sie haben
Ich kann das nachvollziehen. Für mich ist dann aber die Frage zweierlei. Also militärisch, was folgt aus Ihren Worten? Also was sollte dann was sollten die Deutschen tun? Sich an dem Krieg aktiv beteiligen, die NATO dazu ermuntern? Dann sieht unsere Situation noch mal anders aus. Ich weiß nicht, ob das ein deutscher Regierungschef wirklich wünschen kann. Und wirtschaftlich verstehe ich das Argument Vollkommen. Aber wenn wir uns in einem Wirtschaftskrieg mit Russland befinden, ist doch die Frage, ob ich das stärkste Mitglied, den Nettozahler sozusagen der EU, wirklich so schwäche, dass das dann einen Dominoeffekt auf alle anderen hat. Also ich glaube, dann müsste die europäische Solidarität noch mal ganz neu gedacht werden. Und das sind Argumente, die ich nachvollziehen kann
von politischer Seite. Stark bleiben kann man nur, wenn auch die Wirtschaft stark bleibt?
Also ich halte das für, mit Verlaub, fast ein zynisches Argument, dass wir die russische Kriegsmaschine finanzieren mit 36 Milliarden Euro seit Kriegsbeginn, damit wir der Ukraine helfen können. Ja, also bitte. Was die militärische Beteiligung angeht, natürlich redet niemand einer direkten militärischen Konfrontation mit Russland das Wort. Einsatz von NATO-Truppen in der Ukraine. Aber wenn wir vermeiden wollen, künftig in eine solche Konfrontation gezwungen zu werden, etwa durch einen Angriff auf die baltischen Länder oder auf Polen, dann müssen wir jetzt alles tun, damit die Ukraine diesen Krieg gewinnt. Und das heißt vor allem, wir müssen ihr die militärische Ausrüstung liefern, endlich schnell und ohne Einschränkungen, die sie jetzt braucht. Und wir müssen, sagen, Russland die finanziellen Ressourcen für diesen Krieg entziehen.
Russland zieht sich aus dem Norden zurück, konzentriert sich jetzt auf den Süden und den Osten, Herr Kluge. Das Blatt scheint sich, ganz vorsichtig formuliert, ein bisschen gewendet zu haben. Würden Waffenlieferungen tatsächlich die Chancen erhöhen für die ukrainische Armee? Herr Füchs sprach einen möglichen Sieg an.
Also ich bin wirklich sehr vorsichtig, was jetzt diese Verlagerung der Truppen betrifft. Ich glaube nicht, dass Putin aufgegeben hat, Kiew zu erobern. Ja. Also glaubt ihr, das ist Wunschdenken an der Stelle. Ich halte das erstmal für eine taktische Verlagerung. Und,
eine Umgruppierung.
Genau, und also dass man eben versucht, dort die ukrainische Armee zu schlagen, vielleicht einen Teil einzukesseln, aber trotzdem weiterhin. Also das Ziel ist, dass weiter auch von der russischen Führung ausgesprochen wird, betrifft weiterhin die gesamte Ukraine. Und deshalb, wie gesagt, wäre ich bei dieser Interpretation extrem vorsichtig. Und ich glaube auch, dass man jetzt die Chance nutzen muss, sofern sich bietet, eben die Verteidigung zu stärken, soweit es geht, und der ukrainischen Armee zu ermöglichen, auch im Südosten gegen Russland zu bestehen und das Gelände dort zurückzugewinnen. Ich glaube, alles andere wäre eine Illusion. Und dazu brauchen wir auch zusätzlich weiter den wirtschaftlichen Druck. Ich würde das nochmal ganz kurz aufgreifen. Es gibt natürlich in einem Extremszenario natürlich diese Wirtschaftskrise, die ich angesprochen habe, ist realistisch, dass das in Deutschland passieren könnte. Aber zum einen hat das nicht eine Dimension, die unsere Handlungsfähigkeit außenpolitisch massiv schädigt. Das heißt, ich sehe da keinen Zusammenhang zu unserer Unterstützung für die Ukraine.
Also keine ausgesprochene Schwächung der deutschen Wirtschaft.
Nein, es wäre eine Schwächung der deutschen Wirtschaft, aber es wäre keine Schwächung der deutschen Handlungsfähigkeit. Und außerdem möchte ich noch mal darauf hinweisen, dass es auch sehr, sehr viele Schritte gibt, bis zu diesem extremen Schritt, den Gasimport komplett zu stoppen. Also wir müssen über Öl sprechen.
Und aber darüber wird ja gerade gesprochen. Das, pardon, hatte ich ja vorhin auch so ausgeführt. Das ist ja jetzt auch EU-Linie. Ne? Also das sind ja die Dinge, die jetzt die kommen werden, weil sich da keiner widersetzen kann. Gegeben.
Nur ein Satz dazu. Also ich habe jetzt dieses neueste Sanktionspaket mir angeschaut und ich habe eben den Eindruck, dass da nicht wirklich viel Substanz dahinter ist, dass eigentlich Dinge, die schon sanktioniert und schon geplant wurden, sind in der Vergangenheit, jetzt nochmal aufgelistet werden. Und ich glaube, dass das fatal ist, weil wir damit nicht signalisieren, dass wir sanktionsbereit sind, sondern dass wir signalisieren damit, dass wir nichts mehr im Köcher haben und dass wir eben nicht bereit sind, an die entscheidenden Dinge ranzugehen. Ich habe das natürlich auch gelesen, dass Öl da drin steht, vage, aber wenn zum Beispiel jetzt bei der Kohle eine mehrmonatige Übergangsfrist kommt, dann ist das eigentlich keine wirkliche Sanktion, dann ist das einfach eine Verkündung der Pläne, die schon vorher existierten.
Frau Münzelmann, wie schätzen Sie das ein? Unter dem Druck der Ereignisse hat sich Olaf Scholz schon einmal zu härterer Gangart entschlossen. Das war am 27. Februar, drei Tage nach Ausbruch des Krieges. Könnte sich das nicht wiederholen?
Naja, ehrlich gesagt war das der Samstag davor, bevor er die Zeitenwende angekündigt hat. Denn da war tatsächlich die Präsidenten und Regierungschef der baltischen Staaten im Kanzleramt und haben ihm, glaube ich, sehr, sehr klar gemacht, dass sowohl SWIFT, also das Abkommen zu dem Zahlungsverkehr, dem internationalen, was Deutschland nicht wollte, als auch eben die Waffenlieferungen in ein Kriegsgebiet. Jetzt ist es an der Zeit und das hat er aufgenommen. Das heißt, ich glaube, auch Stichwort Nord Stream 2, wir wissen noch, er saß neben Joe Biden im Weißen Haus und hat das Wort Nord Stream 2 nicht in den Mund genommen. Das musste dann der amerikanische Präsident tun. Also, was, ich glaube schon, dass der Druck wirkt und der Druck wirkt nach Butcher auch nochmal. Ich bin mir sicher, die rote Linie, habe ich ja vorhin erwähnt, ist jetzt nicht mehr Energieimporte, sondern es ist das Gas. Wobei wir überhaupt nicht wissen, ob nicht Putin selbst seine Rubeldrohung dann doch wahrmacht. Sieht gerade nicht so aus, aber auch das ist noch unklar, wie so vieles unklar ist. Deswegen glaube ich, ja, es wird sich etwas verändern. Und ich bin mir sicher, dass die schweren Waffen, die angesprochen werden, da hat der Füchs ja völlig recht, die werden in die Ukraine geliefert werden müssen. Ich glaube nur, dass die Flugverbotszone, die gefordert wird, dass das ein Traum bleibt, noch.
Ja, ähnlich läuft, Frau Meyer Delacroix, die Diskussion, glaube ich, in Frankreich. Auch Macron ist äußerst, äußerst vorsichtig, was eine mögliche Involvierung in einen Krieg angeht.
Ja, das ist klar. Also ist in dem Blick auch, der auf Deutschland geworfen wird, steht wirklich im Zentrum diese Frage einer Konsistenz der deutschen Außenpolitik. Ich will wirklich sagen, so ein bisschen dramatisch, nicht nur das Wirtschaftsmodell, also unser Wirtschaftsmodell ist auf dem Prüfstand, sondern auch der Ruf Deutschlands ist auf dem Prüfstand. Ja. Denn man muss das wirklich sehen. Es ist also die Außenpolitik der Bundesrepublik, das ist eine Kombination von Engagement für die Menschenrechte, also immer schon eine wertebasierte Politik und Business First. Und das führte zu dieser Form der Zurückhaltung des Multilateralismus, der leisen Politik des Arrangements mit den Wirtschaftspartnern. So konnte Frau Merkel mit Herrn Putin und mit Xi Jinping sprechen, Russland als Rohstofflieferant und China als Absatzmarkt. Das gekoppelt mit dem Eindruck, den man im Ausland immer ein bisschen gehabt hat, bei aller Solidarität. Und ich muss betonen, dass ich sehr beeindruckt bin, wie geschlossen wir bleiben. Trotzdem muss man in Deutschland sehen, ja, ist Europa, meine ich. Man muss aber in Deutschland verstehen, dass dieses Bild von Deutschland als Bremser nicht neu ist. Das ist also die ganze Regierungszeit von Frau Merkel, das war das Bild von außen. Immer zu langsam, immer ein bisschen schlusslich, ein bisschen abwarten, etc. Und ich glaube, dass, wenn ich sage, dass der Ruf Deutschlands auf dem Prüfstand ist, wenn jetzt sowas passiert, was Butcher gezeigt hat, dann kann man nicht die Hände in den Schoß halten und weiterhin tatsächlich den Krieg finanzieren. Und ich würde sogar den Vergleich wagen und sagen, dass Deutschlands Stärke, also die Wirtschaft, globale Ausrichtung etc., die Wirtschaft, sich als seine Achillesferse entpuppt und dass jetzt von außen gesehen sollte jetzt Deutschland seine Hausaufgaben machen. Das ein bisschen scharf gesagt, der Lehrer Lempel, der den anderen Partnern immer wieder Lektionen erteilt hat, ist jetzt dran und muss zeigen, wie konsistent man ist.
Sie hören den Deutschlandfunk, der Krieg gegen die Ukraine und die deutsche Außenpolitik. Es sind im Studio Ralf Füchs, der Leiter des Zentrums Liberale Moderne, Janis Kluge, Russland-Experte der SWP, Hélène Meyer Delacroix, Professorin für deutsche Zeitgeschichte an der Universität Paris-Sorbonne, und Kerstin Münstermann, die Leiterin des Parlamentsbüros der Rheinischen Post. Wir haben gerade ein leidenschaftliches Plädoyer gehört. Deutschland muss jetzt seine Hausaufgaben machen, Herr Kluge. Polen warnt, das Baltikum nicht minder. Wir sind Frontstaaten. Deutschland bremst, denkt vor allen Dingen an sich selbst, bei den Waffenlieferungen, bei den Sanktionen. Verspielt die Bundesregierung Vertrauen in die deutsche Politik?
Ja, wir laufen Gefahr. Also ich denke, nein, es passiert auf jeden Fall jetzt schon. Man muss ja im Hinterkopf behalten, wie es die letzten Jahre aussah. Wir sind ja nicht zufällig in diese Abhängigkeit reingerutscht, sondern wir haben uns das bewusst und gegen die Warnung von unseren Verbündeten immer, also sozusagen gegen diese Warnung durchgesetzt, mit viel Druck in Europa unsere Position durchgesetzt, uns abhängig zu machen von Russland, und haben auf die Polen herabgeschaut, die sich für mehr Geld amerikanisches Gas schon früher gekauft haben, haben den Amerikanern vorgeworfen, dass sie uns nur ihr LNG verkaufen wollen. Und das ist natürlich auch der Grund, warum wir jetzt schwer sagen können, sorry, wir können nicht mitmachen, weil wir haben blöderweise diese Abhängigkeit. das ist das, das sozusagen ist auch, das natürlich formt das den Blick auch unserer Verbündeten auf uns. Diese Jahre vorher, wo es um Nord Stream ging, wo es um andere Fragen der Energieabhängigkeit ging und wo wir eben mit, ja, mit viel Druck diese Linie verfolgt haben, die uns jetzt auf die Füße fällt.
Mhm. Herr Füchs, wie schätzen Sie das ein? Wie groß ist die Gefahr, dass die deutsche Politik das Momentum verpasst, jetzt tatsächlich die Geschehnisse zu beeinflussen, die Ukraine in einem möglicherweise entscheidenden Zeitpunkt zu unterstützen?
Das ist ein guter Punkt, weil es auf die Dringlichkeit abhebt, in der wir uns befinden. Ja, ich habe immer noch den Eindruck, dass wir uns zu viel Zeit lassen, wenn Sie etwa die Waffenlieferungen nehmen. Ja, dass Anforderungslisten der Ukraine wochenlang im Verteidigungsministerium liegen, ohne dass es da eine klare Antwort gibt, dass zugesagte Waffen mit enormer Verzögerung erst dann geliefert werden, dass wir immer noch eine Unterscheidung machen, die völlig künstlich ist zwischen Defensiv- und Offensivwaffen. Die Ukraine ist in einem Verteidigungskrieg, aber sie braucht auch Distanzwaffen und Panzerfahrzeuge, um die russischen Truppen zurückdrängen zu können. Es steht eine russische Offensive bevor im Südosten. Die werden versuchen, von Kharkiv bis Odessa eine Landgürtel zu erobern. Das heißt, die Zeit drängt, ja, sowohl für Waffenlieferungen wie für schärfere ökonomische Sanktionen. Und das scheint bei uns noch nicht wirklich angekommen zu sein. Und da steht viel auf dem Spiel, nicht nur für die Ukraine, sondern auch für die zukünftige gemeinsame europäische Außen- und Sicherheitspolitik. Frau Delacroix hat da wirklich den Finger in die Wunde gelegt. Im Moment verlassen sich die Mittelosteuropäer und die Ukraine vielmehr auf die Amerikaner als auf uns.
Mhm. Vielleicht muss man sich noch mal vergewärtigen, worum es bei diesem Konflikt geht. Es ist möglicherweise mehr, heißt es immer wieder, als ein Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Gibt es möglicherweise, Herr Kluge, auch eine grundsätzliche Dimension im Sinne von Sieg oder Niederlage der Autokratien oder Sieg oder Niederlage der Demokratien und der offenen Gesellschaften?
Ich glaube schon, dass es diese Komponente gibt, natürlich. Also letztlich geht es ja in der Ukraine darum, dass der Wille auch des ukrainischen Volkes verteidigt wird. Also das ukrainische Volk hat eben im demokratischen Verfahren sich entschieden, in diesen Westkurs einzuschlagen, den Putin jetzt verhindern möchte mit Gewalt. Und natürlich gibt es deshalb, ja, geht es an der Stelle darum, ob dieses demokratische System bestehen bleiben kann, weil es ist klar, in dem Moment, wo Russland Mitsprache darüber bekommt, wohin die Ukraine sich in Zukunft bewegt, kann das Ganze nur im Widerspruch zur Demokratie, also mit einem autoritären System oder einem totalitären System in der Ukraine funktionieren. Also wenn wir uns die möglichen Szenarien überlegen, dass Russland in der Ukraine irgendjemand einsetzt, der dann da herrscht im Namen Moskaus, dann wäre das natürlich keine Demokratie mehr. Und deshalb gibt es auf jeden Fall ganz fundamental diese Ebene und ja, diesen Widerspruch in diesem Krieg.
Inwieweit, Frau Mirren Delacroix, wird in Frankreich diskutiert, dass die Ukrainer just diese Werte verteidigen, für die dieses Europa steht?
Ja, also insgesamt sind die Franzosen, auch wenn sie auch beschäftigt sind mit dem eigenen Wahlkampf, extrem beeindruckt von nicht nur von der Bereitschaft der Ukrainer Widerstand zu leisten, sondern dass auch in der Stimme des deren Präsidenten unseren Stolz und unsere Bewunderung verdienen. Und wir müssen auf der Höhe sein, wenn er beweist, was der Wert unserer Werte ist, sozusagen. Ja, also, und das ist, ich nehme an, dass es in Deutschland auch so ist. Die Bewunderung für die Widerstandsfähigkeit, aber auch für diesen Einsatz im Namen der europäischen Werte, das ist ein Appell an uns, auf der Höhe der Herausforderung zu sein. Und wenn ich noch darauf zurückkommen kann, ich glaube, das ist in Deutschland, und ich kann das ja wohl sehr gut nachvollziehen, dass es in Deutschland sehr schwierig ist zu verstehen, dass man bisher eine Politik der Zurückhaltung geführt hat, selbstverständlich wegen der Geschichte, wegen der geschichtlichen Verantwortung, eine Politik der Bescheidenheit, wo man nie allein entscheiden musste oder wollte. Und jetzt in dieser neuen Konstellation ist sozusagen Deutschland im Zentrum und kann tun oder nicht tun, blockieren oder ermöglichen. Und da ist es wieder eine Wendung, auf die man nicht vorbereitet war, dass jetzt, das kann man Führungsrolle nennen oder die Möglichkeit, die Solidarität aller zu bremsen und uns vielleicht in die nächste Falle zu projizieren. Ich würde fast das Wort von Frau Merkel übernehmen. Das ist alternativlos. Anders gesagt, man will den Hahn nicht zudrehen, also die Importe nicht einstellen, weil man Angst um die eigene Wirtschaft hat. Aber denkt man auch dran, dass es auch eine Waffe von Herrn Putin sein könnte, von seiner Seite so ein Embargo zu entscheiden, und das wäre möglicherweise noch schlimmer. Also insofern kann man sich vielleicht trösten, dass es sowieso schwere Zeiten sind für uns alle, die allerdings weniger schwer sind als in der Ukraine selbst. Und dass es, wenn unsere Möglichkeit ist, gemeinsam und schneller das System Putin, ich sage nicht Russland, aber das System Putin in die Knie zu zwingen, dann müssen wir das. Das ist unsere politische Verantwortung.
Frau Münstermann, will Olaf Scholz überhaupt führen?
Ja, er hat doch gesagt, wer Führung bestellt, der kann sie bei ihm abholen. Das war allerdings, bevor er Kanzler wurde. Ja, Olaf Scholz hat ist so aus dieser Führungslosigkeit hervorgekommen mit seiner Zeitenwende, mit dieser historischen Ansprache im Bundestag. Danach ist aber wenig passiert. Und tatsächlich sind die Dinge, die er angekündigt hat, auch politisch noch nicht umgesetzt. Und jetzt gerade, wir haben ihn heute gehört im Bundestag in einer Befragung, da wiederholt er die Argumente, die er die ganze Zeit hervorbringt. Und
Sie vermissen Impulse.
Nichts Neues hinzu. Ich vermisse Impulse, und Herr Füchs hat ja auch völlig recht, Herr Kluge auch, Waffenlieferungen, es passiert nichts. Frau Lambrecht ist sichtlich überfordert. Auch hier könnte man schnelle Schritte gehen und möglicherweise jemanden austauschen beziehungsweise das ins Kanzleramt holen und einfach die Frage der Waffenlieferung deutlich beschleunigen. Völlig klar.
Was muss denn noch passieren, damit sich die Haltung ändert?
Herr Füchs, wenn Sie mich ansprechen. Oder?
Also ich glaube, es braucht wirklich Druck unserer Verbündeten. Also das ist, glaube ich, neben dem Druck der deutschen Öffentlichkeit und den dramatischen Appellen aus der Ukraine dringend notwendig, damit wir uns schneller bewegen und auf Augenhöhe kommen mit dieser Herausforderung, vor der wir jetzt stehen. Ja, Putins Krieg gegen die Ukraine, das ist ja auch ein Angriff gegen die komplette Werteordnung. Nicht nur in Europa, sondern auch Völkerrecht. Ja, wenn er damit durchkommt, dann ist die Büchse der Pandora offen. Dann gelten keinerlei zivilisierte Regeln mehr, sondern dann herrscht wieder das Recht des Stärkeren international. Und ich glaube, diese Dramatik, die ist bei uns noch nicht richtig angekommen.
Welche Konsequenzen sind zu ziehen? Wir haben gesprochen über die Sanktionen, energiepolitisch. Wie kommt man heraus aus dieser Abhängigkeit? B, sicherheitspolitisch. Müssen wir das Militärische künftig mitdenken? Bisher hat man den Eindruck, galt hier wie dort in Deutschland Paragraph 1, jeder macht seins. Und in Europa wirkt die Krise nicht wie ein Appell an eine europäische Vertiefung. Energiepolitisch und sicherheitspolitisch, Herr Kluge.
Ja, das ist auf jeden Fall nötig. Ich weiß nicht, ob das jetzt in der Geschwindigkeit passieren kann. Ich glaube, es gibt sogar in dieser Krise eine Chance. Also es gibt auf jeden Fall erstmal eine Chance in der Wahrnehmung. Also wir haben alte Spaltungen innerhalb der EU jetzt nicht mehr. Also Nord Stream 2 war ja zum Beispiel ein Projekt, was gespalten hat. Die Wahrnehmung Russlands war eine Sache, die sehr gespalten hat. Und da denke ich, wenn sich diese Zeitenwende, die ich eigentlich eher als eine veränderte Wahrnehmung erstmal, ob das daraus Handlung wird, muss ich noch zeigen, eine veränderte Wahrnehmung der Wirklichkeit, wenn das wirklich in Deutschland sich durchsetzt, das ist auch noch ein Fragezeichen, dann gibt es natürlich die Chance, dass wir besser gemeinsam an einem Strang ziehen können innerhalb der EU. Und verschiedene Schritte, die jetzt laufen, deuten schon ein bisschen darauf hin. Also wenn wir darüber sprechen, dass wir vielleicht zusammen Gas einkaufen oder wenn wir gemeinsam überhaupt Sanktionen beschließen, ist das ja immer gemeinsame Außenpolitik. Das heißt, es gibt diese Prozesse und es muss sie geben, weil wir auch an der Stelle natürlich sehen, dass es, wenn einzelne Staaten da ausscheren, dass es da nicht funktionieren kann.
Was wäre denn die Konsequenz, Frau Münstermann, aus dem gescheiterten Alleingang Nord Stream 2? Herr Kluge hat gerade gesagt, energiepolitische Einigung. Wie könnte denn das aussehen, die Schaffung einer europäischen Energiepolitik? Wie sähe das aus?
Naja, bei Nord Stream 2 haben alle anderen, bis auf Deutschland, schon immer gesagt, dass sie das nicht wollen. Da war die EU sehr klar und Deutschland, Frau Merkel, aber dann Herr Scholz, haben gesagt, das sei eine reine wirtschaftspolitische Entscheidung. Das war schon immer völliger Quatsch. Also schon hier hätte man gemeinsam vorangehen können. Ich glaube, es braucht am Ende eine gemeinsame Verteidigungspolitik. Die Idee war immer da, es hat nie geklappt. Es braucht eine gemeinsame China-Politik, wenn wir über Abhängigkeiten sprechen. Ich glaube, seltene Erden, die auch für die Energiewende gebraucht werden, ist die EU zu 98% von den chinesischen Importen abhängig. Also es gäbe jetzt, glaube ich, die Chance, oder es muss so sein, dass man sich eben gegen Russlands, gegen Putins Russland so rum und aber auch gegen China und gegen also die Anwürfe, die eben gegen dieses freiheitliche System kommen, tatsächlich gemeinsam aufstellt. Und die Chance sehe ich auch. Wenn irgendetwas aus diesem ganzen Schrecken erwächst, dann das.
Sicherheitspolitischer Füchs, Sie haben angesprochen, dass der Druck wachsen wird, auch von Seiten der USA. Die USA werden sicherlich nicht mehr das Maß an Verantwortung übernehmen wollen, das sie bisher auch in Europa übernommen haben.
Sie tun es ja gerade wieder. Das ist ja eine der Lektionen aus dieser aktuellen Krise,
dass sie diese Koalition geformt
noch,
haben.
Immer noch, wenn es drauf ankommt, ist, sagen die Amerikaner, die Kohlen aus dem Feuer holen müssen. Zusammen in diesem Fall mit der Ukraine. Das heißt, die Europäer, und zwar innerhalb der transatlantischen Allianz, nicht als Alternative zu ihr, müssen ihre sicherheitspolitische Eigenständigkeit, ihre Handlungsfähigkeit stärken. Wir müssen realisieren, dass Abschreckung wieder eine Rolle spielt. Ja, das geht um Kriegsprävention durch Verteidigungsbereitschaft. Aber es bleibt nicht bei der Sicherheitspolitik. Frau Professor Delacroix hat, glaube ich, ein Thema angeschlagen, mit dem wir uns noch in den nächsten Monaten viel intensiver beschäftigen müssen. Das ist das gesamte Geschäftsmodell Deutschland auf zwei Prämissen aufgebaut war, die jetzt zusammenbrechen. Billige Energieimporte aus Russland und wirtschaftliche Verflechtung mit China. Und darüber sind neue Abhängigkeiten auch von China aufgebaut worden. Und wenn diese beiden Säulen bröckeln, dann müssen wir sehr viel mehr verändern, als unsere Energiewende zu beschleunigen.
Das klingt ein bisschen wie eine Warnung, dass man mit Blick auf China nicht dieselben Fehler wiederholt wie mit Blick auf Russland. Wandel durch Handel.
So ist es. Die Vorstellung, man könnte China demokratisieren oder zumindest einbinden in ein normatives internationales System durch wirtschaftliche Verflechtung, glaube ich, ist auch eine der Illusionen, von denen wir uns verabschieden müssen.
Wir führen hier, Frau Mia Delacroix, eine sicherheitspolitische Debatte im Augenblick, die so ein bisschen daran erinnert, was Emmanuel Macron vor einigen Jahren gesagt hat in der Universität von Sorbonne, nämlich die strategische Souveränität Europas zu stärken. Bekommt das vor dem Hintergrund dieses Ukraine-Konfliktes eine neue Dimension?
Ja, das glaube ich mit Sicherheit. Und das war vor 5 Jahren. Ich glaube, also wir sagen immer, die Geschichte der europäischen Integration, des europäischen Aufbaus erfolgte über Krisen. Und es waren meistens innere Krisen. Jetzt will ich positiv sein und sehen diese Geschichte, diese dramatische Geschichte mit dem Angriff auf die Ukraine als eine Chance für Europa, als eine Art Weckruf, dass wir uns dessen bewusst werden, wo unsere Schwächen sind, und b, dass wir uns bewusst sind, dass wir das schon können. Mit dem Ankauf von Impfstoffen haben wir sehr wohl bewiesen, dass wir es gemeinsam machen können und dass es dann billiger wird und dass es dann gerecht verteilt wird. Und da haben wir schon diese Erfahrung, die man dann wiederholen könnte und erweitern könnte auf Energiekäufe, Gas und Öl und auch Verteilung von Strom. Also und wenn wir es schaffen, noch mehr zusammenzurücken, dann ist es auch ein Sieg gegenüber Putin, dessen Ziel es auch war oder der darauf gesetzt hat, dass wir auseinandergehen, dass jeder für sich handelt, jeder für sich reagiert. Also insofern glaube ich, dass wir gut sagen können, wir haben uns getäuscht, das war der falsche Weg, gut, kann man erkennen, aber dass wir jetzt ohne Zeit zu verlieren, versuchen auf den unterschiedlichen Bereichen gemeinsame Handlungsfähigkeiten suchen, auch im Bereich der Verteidigungspolitik. Aber wohlgesagt, wenn man gemeinsame Verteidigungspolitik meint, denken viele, ach, eine gemeinsame Armee schaffen wir nie, weil wir nicht dieselbe Sprache sprechen, etc. Das ist viel mehr, es gibt viel andere Möglichkeiten, eine gemeinsame Verteidigungspolitik zu führen innerhalb der Allianz. Und dafür gibt es schon tatsächlich gewisse Impulse gegeben und Ideen.
Dass sich die NATO enger zusammengefunden hat und sich rückbesonnen hat auf die ursprüngliche Bestimmung, nämlich ein Verteidigungsbündnis zu sein, das ist sicherlich richtig. Aber wie weit ist es denn tatsächlich mit der europäischen Einheit bestellt, Herr Kluge? Brechen nicht schon im Zeichen der Sanktionen, auch im Zeichen der Waffenlieferungen ganz offensichtliche Disparitäten wieder auf?
Na, die Spannungen sind groß, das ist klar. Also wenn wir uns Ungarn anschauen, auch zum Teil natürlich auch, wenn wir uns die zögerliche Haltung Deutschlands anschauen, dann ist klar, dass auch da Spannungen drin liegen. Zum gewissen Maß ist das vielleicht normal. Ich denke, Ungarn ist natürlich, fällt da aus dem Rahmen raus. Ich glaube, bei der Frage über Diskussion über europäische Souveränität ist die Frage, wie das gemeint ist. Und wir hatten ja diese Diskussion vor einigen Jahren, vor allen Dingen in Abgrenzung von Trump und sozusagen da auch als Emanzipation von einem transatlantischen Verhältnis. Und da würde ich nochmal unterstreichen, was Herr Füchs eben gesagt hat. Wir haben, ja, wenn wir die letzten Monate zum Maßstab nehmen, dann ist uns vor Augen geführt worden, wie weit wir da am Anfang stehen, ohne die Warnungen der amerikanischen Geheimdienste, ohne die frühe Aktivität, auch die frühen Waffenlieferungen der Vereinigten Staaten und auch Großbritanniens. Weiß ich nicht, wie dieser Krieg jetzt stehen würde und weiß ich nicht, ob Kiew in der Form noch frei wäre. Und das muss uns zu denken geben, weil die Voraussetzungen dafür, dass es ein souveränes Europa gibt, liegen offenbar noch in vielen inneren Widersprüchen darin, dass man sein Umfeld nicht richtig kennt und wahrnimmt und vielleicht da auch von Illusionen lebt weiterhin.
Die Frage Nummer eins muss ja sein, Herr Füchs, wie um Gottes Willen kann dieser Krieg so schnell wie möglich zu Ende gehen? Sie waren gerade in Kiew. Welche Eindrücke haben Sie dort mit Blick auf diese Frage mitgenommen?
Es gab in den vielen Gesprächen eigentlich eine zentrale Botschaft, nämlich ihr habt nicht in der Hand, ob wir kämpfen. Das entscheiden wir selbst und das werden wir tun. Aber ihr habt es mit in der Hand, wie viele Opfer dieser Krieg noch kosten wird und wie lange er noch dauern wird. Und das könnt ihr maßgeblich beeinflussen, indem ihr unsere Verteidigungsfähigkeit stärkt und indem ihr dem Putin-Regime seine finanziellen Ressourcen kappt, die er auch für diesen Krieg braucht. Und ich glaube, das sind unsere zwei wichtigsten Druckmittel. Dazu kommt noch eine klare europäische Beitrittsperspektive für die Ukraine. Das hat im Moment vielleicht mehr eine symbolische Bedeutung. Aber in Kriegszeiten spielen auch Symbole eine große Rolle.
Da wird aber wieder darauf hingewiesen, da gibt es Kriterien, die wahnsinnig schwierig zu erfüllen sind. Heißt das, dass man vielleicht Zwischenschritte einführt bei dieser Perspektive?
Ja, die volle Integration, wirtschaftliche Integration der Ukraine in den europäischen Binnenmarkt. Aber es geht jetzt erstmal um ein politisches Statement, nämlich Kandidatenstatus. Und dann geht es natürlich um verbindliche Kriterien, aber wir können davon ausgehen, dass die Ukraine gerade wie kein anderes europäisches Land für diese europäischen Werte einsteht, die die EU verkörpert.
Wir haben in dieser Diskussion, das ist Natur der Sache, natürlich die Themen nur anreißen können, aber vielleicht doch wichtige Fragen angesprochen. Ich bedanke mich bei meinen Gesprächspartnern Ralf Füchs, Leiter des Zentrums Liberale Moderne, bei Janis Kluge von der SWP, bei Hélène Miard-Delacroix von der Sorbonne in Paris, bei Kerstin Münstermann, Leiterin des Parlamentsbüros der Rheinischen Post. Am Mikrofon war Thilo Kössler. Ich wünsche Ihnen und uns einen angenehmen Abend.